Dankeschön. Schönen guten Morgen. Ganz kurz was zu uns als Person. Brigitte und ich wohnen in Wien, sind 45 Jahre verheiratet. Gerne verheiratet. Also wir warten nicht auf die Ewigkeit, wo wir einander nicht mehr kennen. Wir freuen uns darauf, dass wir uns dort noch kennen und die Zeit miteinander verbringen können. Und sind im Weißen Kreuz in Österreich tätig und seit 1989 mit Vision Europa unterwegs. Und von daher sind wir sehr, sehr dankbar für die FEG-Gemeinden, die uns diesen Dienst ermöglichen. Danke auch für das Interview. Ja, fand es erstaunlich, wie fit geblieben dieser Andy Smart ist. Ja. Okay, stark. Danke für die Lieder und auch für das Hiersein. Ja. Manchmal gibt es in unserem Leben Situationen, wo alles andere in den Hintergrund tritt. Ja. Also es beschäftigt uns, dieser Punkt, dieser eine Punkt, der beschäftigt uns dermaßen, dass wir an nichts anderes mehr denken können. Wir können nicht einmal die Gedanken verdrängen. Ja. Frag mal eine Frau, während sie ein Kind bekommt, welches Kleid sie denn gerne als nächstes hätte. Ja. Boah, eigentlich eine existenziell grundlegende Frage. Ja. Aber in dem Moment sind ihre Gedanken nicht beim Kleiderkauf. Ja. Da gibt es irgendwie einen anderen Fokus im Denken. Ja. Oder ihr lieben Frauen, wenn euer Mann in der handwerklichen Tätigkeit nicht den Nagel, sondern den Daumen getroffen hat, ja, und du sagst zu ihm, ich koche dir was Gutes. Ja. Die Reaktion wird wahrscheinlich nicht so positiv sein. Ja. Also das sind Momente, die beschäftigen uns dermaßen. Ja. Oder wenn der Vater überlegt, wie oft soll ich meinem Teenager vergeben, der zum 700. Mal mir auf den Keks geht, ja. Und gleichzeitig überlegt der Teenager, warum soll ich vergeben, wenn mein Vater mir zum 701. Mal auf den Keks geht. Also eine enorme Spannung, wo man drinsteht und überlegen muss, was bedeutet es, wie kommen wir hier zurecht. Ja. In unseren Beziehungen und in unserem Gemeindealltag, in unserem Leben, da kommen wir oft in Situationen, wo wir schuldig werden, nein, wo wir meinen, der andere ist dann unschuldig geworden. Ja. Und wir haben den Eindruck, boah, wie oft muss ich vergeben? Wie oft muss ich hier dem anderen als Opfer um Vergebung bitten? Ja? Es gibt eine interessante Situation und ich beobachte auch etwas Interessantes, dass wir in der Regel erstaunlich sensibel sind dafür, wenn Schuld an uns geschieht. Also haben wir eine sehr, sehr hohe Sensibilität. Ja? Wenn Brigitte an mir schuldig wird, dann registriere ich das ganz, ganz schnell. Ja. Aber sehr, sehr langsam bin ich, wenn ich an ihr schuldig werde. Ja. Also wenn wir an anderen schuldig werden, dann sind wir sehr langsam im Wahrnehmen. Aber wenn der andere an uns schuldig wird, dann sind wir ganz schnell im Wahrnehmen. Und es scheint, dass es hier zwei verschiedene Wahrnehmungsebenen gibt. Ja. Und vielleicht sitzt du heute am Morgen hier. Und vielleicht ist der Adrenalinspiegel erst jetzt langsam am Runterfahren. Ja? Von dem, was heute Morgen war. Wieder war sie nicht fertig. Wieder hat sie die Kinder nicht fertig gehabt. Ich warte schon 20 Minuten im Auto und sie kommt nicht. Ja? Okay, gut. Ja? Lauter so Dinge. Ja? Also wo wir wahrnehmen, dass der andere an uns schuldig wird, aber wir nicht realisieren, dass wir selbst vielleicht mittendrin stehen. Ja? Vielleicht ist es ein Themenbereich, der uns ein Leben lang beschäftigen wird. Ich fürchte es, ja, dass ich mit hier bis zu meinem Lebensende nicht mit diesem Thema zurechtkommen werde oder immer wieder üben muss. Ja. Und selbst die Menschen um Jesus herum hat diese Frage beschäftigt. Ja. Und die spazieren da durch die Gegend und plaudern miteinander. Jesus erklärt verschiedene Dinge und unser guter Freund Petrus, und so ist es im Matthäus-Evangelium im Kapitel 18 beschrieben, der bleibt in seinen Gedanken hängen. Ja. Das irgendwie, Jesus erzählt da irgendwas, wie Menschen zurechtkommen. Und er bleibt in diesen Gedanken hängen und es beschäftigt ihn. Und dann steht im Matthäus-Evangelium, Petrus war immer noch mit der Frage beschäftigt, wie das nun ist, wenn man immer wieder von jemandem verletzt wird. Herr, wie viele Male muss ich denn einem Bruder vergeben, der mich ständig verletzt? Etwa 7-mal. Und Jesus erwidert ihm 7-mal, denke eher an 77-mal. Ich sage dir auch, warum. Nun bin ich schon von Petrus begeistert. Das war nicht der naive Kerl, sondern Petrus war Geschäftsmann, hat ein Geschäft gehabt am See Genezareth. Der Kerl konnte schon rechnen. Ja. Er hat Zeit mit Jesus unterwegs, hat irgendwie mitbekommen, bei Jesus gibt es andere Maßstäbe. Und im jüdischen Denken wäre es so gewesen, dass er eigentlich mit dreimal vergeben das Soll erfüllt hätte. Also für den Juden war, wenn ich dreimal das Gleiche vergeben habe, jetzt ist die Grenze erreicht und mit gutem Gewissen muss ich nicht mehr vergeben. Ja? Und schau mal diesen Kerl an, den Petrus, der hat schon gemerkt, bei Jesus muss ich den Maßstab immer ein bisschen höher setzen. Ja? Ja, machen wir hier auch, ja? Bei Jesus sind wir immer besser, ja? Versprechen wir immer ein bisschen mehr. Okay? Und dann geht er her und sagt, boah, ich wäre bereit bis siebenmal. Ja? Finde ich toll. Ha? Also der Kerl hat schon was gelernt. Ja? Okay, ich wäre bereit bis siebenmal zu vergeben. Und irgendwie scheint mir, dass in Petrus etwas abläuft, wo er sagt, aber hallo, Jesus, siebenmal, respektier doch, dass ich schon bereit bin, so oft zu vergeben. Ja? Und jetzt sagst du mir, siebenmal, 70-mal. Geht gar nicht. Hallo Jesus, wach auf. Geht nicht. Kann man nicht. Es kann vielleicht eine Mutter zu ihrem Kind. Aber nicht ein gestandener Mann zu einem Bruder. Das geht nicht, nein. Siebenmal, 70-mal ist ganz schlicht und einfach zu viel. Es geht nicht. Ja. Er nimmt seinen Taschenrechner raus, ja, tippt ein 7 mal 70 mal 490 mal dividiert durch 365, 1,34 Jahre, jeden Tag das gleiche vergeben. Aber nein, das geht nicht. Ja. Das ist eine Nummer zu groß, ja. Kann man vorstellen, dass er sich die Frage stellt, Jesus, warum schraubst du diesen Maßstab so hoch? Warum muss Vergebung denn wirklich so weit gehen? Und ich finde es toll. Ja? Jesus beginnt mit ihm nicht zu rechnen, macht nicht BWL oder irgendetwas mit ihm, sondern Jesus geht her und sagt, Petrus, ich erzähle dir ein Beispiel, das ist dir gut bekannt, aus dem Lebensalltag. Ja? Das kannst du gut nachvollziehen. Ja? Und dann kommt dieses Beispiel, was wir heute mit dem Begriff von Martin Luther, mit dem Schalksknecht haben. Und es sind vier Teile, vier Punkte, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Und der erste Punkt ist, das lässt sich leicht merken, eine unvorstellbare Schuld kommt ans Licht. Das ist der erste Punkt. Jesus erzählt dem Petrus und sagt, stell dir mal vor, ein König hat sich eines Tages entschieden, mit seinen Dienern und Verwaltern abzurechnen. Als er gerade mitten in dieser Arbeit war, brachte man einen Verwalter vor ihn, der Schulden in Höhe von 10.000 Talenten gemacht hatte. Es war unmöglich für ihn, diese Summe jemals zurückzuzahlen. Folglich ordnete der König an, ihn und seine Frau und seine Kinder auf dem Sklavenmarkt zu versteigern. Ist ein bisschen fremd für uns. Ja? Das machen wir uns in Kassobüros nicht, ja? Dass sie jetzt die Angehörigen versteigern und so weiter. Aber zur damaligen Sitte war es üblich, ja. Das heißt, der Preis musste bezahlt werden, wurde eingefordert. Ja. Lange Zeit war es gut gegangen. Ja. Und hier hat dieser Andy Smart eine falsche Wahrnehmung gehabt. Der König hat die Abrechnung einberufen. Ja. Nicht er hat gesagt, jetzt hätte ich mal Lust hinzugehen und abzurechnen. Er selber wusste ja, dass er in Sand gesetzt hat. Ja. War sich nur nicht über Höhe bewusst. Ja. Aber der König sagt, und jetzt wird abgerechnet. Nun müssen wir den Zusammenhang verstehen. Diese Knechte damals, im Griechen steht dieser Begriff Doulos, das waren Leute, die sehr viel anvertraut bekommen haben. Das waren Ärzte, Ökonomen und so weiter. Ja. Die wurden in Positionen gesetzt und haben stellvertretend für den Herrn die Dinge verwaltet. Mit einer hohen Verantwortung, mit sehr viel, was man ihnen anvertraut hat. Und vielleicht ist es ein Bild auch an diesem Morgen auf dich und mich. Mal ehrlich, wie viel hat Gott uns anvertraut? Ich weiß nicht genau im Ranking, an welcher Stelle die Schweiz steht. Ich weiß nur, Österreich ist an der 14. Stelle der wohlhabendsten Staaten auf dieser Erde. Ich glaube, die Schweiz ist noch weiter vorne. Das heißt, es gibt ungeheuer viel, was uns anvertraut worden ist. Dass wir Gesundheit haben, dass wir hier sitzen können, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Ungeheuer viel, dass wir Ausbildungen haben und so weiter. Also uns wurde ganz, ganz viel anvertraut. Ja, dass wir leben dürfen, ist uns anvertraut worden. Wie gehen wir damit um? Wir können Entscheidungen treffen, gute oder schlechte. Wir können den Eigennutz fördern oder das Gemeinwohl. Ja? Wir können anderen Menschen zur Hilfe sein oder sie für uns nützen, damit es uns gut geht. Ja? Und dieser Tag der Abrechnung, so beschreibt es Jesus, der kommt vom König. Der König geht her und sagt, so und jetzt rechnen wir ab. Der Angestellte wusste nicht, jetzt kommt der Tag der Abrechnung. Ja? Hätte er sich vielleicht vorbereitet. Es kann auch in unserem Leben sein, dass dieser Tag der Abrechnung kommt, wenn wir es nicht erwarten. Eine unvorstellbare Schuld kommt ans Licht. Pleite um Pleite deckt sich auf. Ja? Als sie die Bücher durchgehen, ein Ding nach dem anderen fehlt. Und eine unvorstellbare Schuld steht da. Ich habe mir so gefragt bei diesem Gleichnis, ich wünsche mir ja in meinem Leben, dass Gerechtigkeit stattfindet. Und vielleicht geht es dir gleich. Ja? Aber ich habe festgestellt, ich wünsche mir diese Gerechtigkeit primär im Blick auf die anderen. Also wenn jemand mir gegenüber ein Defizit hat oder eine Schuld hat, dann wünsche ich mir, dass Gerechtigkeit entsteht, ja? Damit ich Gerechtigkeit erleben darf. Aber ich tue mir ganz schwer, diese Gerechtigkeit auch auf mich anzuwenden. Also dass ich hergehe und sage, jawohl, ich will Gerechtigkeit, aber auch für mich. Ja. Und hier erlebt dieser Knecht Gerechtigkeit. Der König geht her und sagt, okay, wir schauen in die Bücher. Schuld um Schuld deckt, wird aufgedeckt. Das ist schon spannend, wenn wir von Gerechtigkeit reden im Miteinander. Überlegt einfach mal ganz kurz, was ist, wenn deine Frau deinen Schlüssel, den Autoschlüssel verliert? Und was ist, wenn du ihn verlierst? Oder dein Teenager? Mit hoher Wahrscheinlichkeit handeln wir dreimal unterschiedlich. Ja? Mit unterschiedlichem Anspruch an Gerechtigkeit. Ja? Dann kann man ganz einfach feststellen, was für Schlitzohren wir sind. Ja? Und Jesus bringt da etwas ins Spiel, was die Sache ja sehr brisant macht. Es ist ja ein Vergleich darauf. Die Frage des Petrus war, wie oft soll ich vergeben? Es ist ein Vergleich darauf, dass Jesus hier Petrus hilft. Petrus, es gibt auch eine andere Situation noch. Es gibt eine übergeordnete Situation. Es gibt etwas, einen viel, viel größeren König, ja, der viel mehr Autorität und Macht hat wie dieser König in meinem Gleichnis. Es ist Gott. Ja. Und wie viele sind sich überhaupt nicht bewusst, wie ihr Leben vor Gott aussieht, bis Gott es aufdeckt? Und jetzt helfen alle Kunstgriffe nichts mehr. Wenn Gott diese Schuld aufdeckt, wenn Gott hergeht und sagt, jetzt rechnen wir ab, dann kann ich nicht mehr entschuldigen. Es geht nicht mehr. Ja. Da kann ich noch so gute Argumente und noch so viele Punkte vorbringen. Es geht nicht mehr. Charlie Chaplin, der sagte mal, am Tage des jüngsten Gerichts wird man dir alle Filme deines Lebens vorspielen. Will ich das? Nein. Ein paar möchte ich schon, ja? Wo ich gut wegkomme. Ja? Aber viele nicht. Ja? Und das ist die Realität. Ja? Die Bücher werden aufgetan. Vielleicht ist in Petrus jetzt etwas am Arbeiten. Er hat schon mal eine Situation erlebt, unten am See Genezareth, als er vom Fischfang zurückkommt. Und sie haben nichts gefangen und dann steht irgendeine Gestalt am Ufer und sagt, fahrt nochmal raus, wirft das Netz auf der anderen Seite aus. Sie fahren raus, sie kommen zurück und die Netze zerreißen, weil sie so viele Fische gefangen haben. Und dann geschieht in Petrus etwas, wo er vor diesem Rabbi, den er dort kennenlernt, ja, vor diesem Rabbi hinfällt und sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Mein Leben ist am Ziel vorbeigegangen. Es passt nicht überein mit dem, was du sein musst. Irgendwie erkennt er diese Gerechtigkeit in Jesus und vielleicht kommt es jetzt wieder hoch. Und am Tag dieser Bilanz kommt diese unvorstellbare Schuld zum Tragen und dann kommt aus dieser unvorstellbaren Schuld heraus eine Bitte um Erbarmen, völlig unsinnig. Da heißt es, der Mann warf sich dem König zu Füßen und bettelte, gib mir noch einmal eine Chance und ich werde dir alles zurückzahlen. Wie soll das gehen? Er hat ja alles in den Sand gesetzt, ist ja nichts mehr da. Ja? Geht nicht. Aber irgendwie deckt sich das mit mir selber. Ja? wie dumm handle ich manchmal. Ja? Ich will die Schuld nicht realisieren. Ich will nicht realisieren, wie groß sie ist. Ja? Und habe irgendwie einen Eindruck, ein bisschen könnt ihr nur tricksen. Ja? Ein bisschen könnt ihr nur biegen und so weiter. Ja? Und der Knecht erlebt, der König war von seiner Bitte sichtlich berührt und er gab ihm nicht nur seine Freiheit zurück, es wäre schon sehr viel gewesen, sondern er ließ ihm auch die ganze gesamte Schuld. Jetzt wird ein zweiter Punkt sichtbar, ein unvorstellbares Erbarmen. Schau mal, was in diesem Herz des Königs vor sich geht. Wir müssen uns diese Situation versuchen, bildlich vor Augen zu stellen. Der Mann geht her und sagt, ich will bezahlen. Und der König weiß, schaffst du nicht. Ja. Und der König geht her und sagt, ich erlasse dir die Freiheit, du bist nicht mehr mein Sklave. Ja. Allein das wäre schon ungeheuer viel gewesen. Sondern er geht her und sagt, ich erlasse dir die Schuld. Aber was muss das für ein König sein, der mit der Not seiner Leute so mitleidet? Dem es an die Substanz geht und sagt, hier ist jemand, der kann den Mist, den er gebaut hat, nicht mehr korrigieren. Ja. Ungeheuer. Und er baut eine Brücke. Er ist nicht mehr im Sklavenstatus, er ist frei und hat keine Schuld mehr. Ja. Ungeheuer. Das ist für mich eines der faszinierendsten Aussagen in der Heiligen Schrift, als ich 1977 begriffen habe, das ist an meinem Leben auch geschehen. Gott hat mein Leben neu gemacht. Ja. Und dann habe ich gesagt, mit diesem Gott will ich leben. Ja. Und dann kamen diese Sätze in Erinnerung, wo es heißt, dass Gott dich und mich so sehr liebt, ja, dass er bereit ist, eine unvorstellbare Schuld durch ein unvorstellbares Erbarmen so zuzudecken, dass wir eine ewige Gemeinschaft mit ihm haben, als freie, als bezahlte Leute, ja, als solche, die keine Schuld mehr haben vor ihm. Jesus sagte mal von sich, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dieses Verlorensein bedeutet Menschen, die von sich aus nicht mehr die Beziehung zu Gott herstellen können. Für die bin ich gekommen, um sie zu suchen, ja, um ihnen die Brücke zu bauen. Wie bist du heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen? Welchen Eindruck hast du vor Gott, von Gott? Ist Gott mehr so der Rächer, der Richter, der Polizist, der Rechtsanwalt? Oder kannst du in Gott denjenigen sehen, der trotz deiner unvorstellbaren Schuld vor ihm dir mit einem unvorstellbaren Erbarmen begegnet? Der die Hand reicht, der diese negative Bilanz, die offensichtlich ist vor ihm, tilgt und sagt, ich lasse dich frei, ich mache dich frei, ja, und ich bezahle alles für dich. Das ist mir sehr sympathisch. Ja? Also dieser Gott, der meine ganze Schuld bezahlt, der am Kreuz alles auf Jesus ladet, ja, der mir mit einem Geschenk begegnet, mit Gnade. Ja? Gnade ist ein Geschenk, aber Gnade ist nicht kostenlos. Gnade bedeutet nur, ich muss den Preis nicht bezahlen, jemand anderer bezahlt es. Ja? Und Jesus bezahlt, und das finde ich sehr sympathisch. Ja? Das ist mir sehr angenehm. Ja? Und irgendwo im Eindruck, jetzt könnte das Gleichnis fertig sein. Ja? Aber jetzt ist die Basis gelegt. Die Frage von Petrus war ja, wie oft muss ich vergeben? Es geht ja darum, was macht die Vergebung oder was macht diese Menge an Vergebung Sinn? Ja? Woraus nehme ich diesen Sinn? Ja? Und die Frage des Petrus ist noch nicht beantwortet. Es ist nur die Basis gelegt. Ja? Und auch in unserem eigenen Leben als Christen erleben wir, dass ein unvorstellbares Erbarmen eine unvorstellbare Schuld zugedeckt hat. Dann erleben wir diese Umkehr zu Jesus und dann stehen wir so mitten im Leben drin. Und wie sieht es dann aus? Und jetzt brauche ich einen ganz wichtigen Punkt von dir heute Morgen. Die nächsten paar Minuten ist es ganz wichtig, dass du konzentriert dabei bist, ja, also mit den Gedanken wieder bei mir bist. Ja. Und, was noch wichtiger ist, dass du nicht für deine Frau, für deinen Mann, für deine Kinder, für deine Eltern, für deinen Nachbarn und so weiter denkst. Ja. Also in den nächsten paar Minuten geht es nicht darum, dass du überlegst, das sollte der Fritz hören, das sollte die Paula hören und so weiter, sondern nur für dich, das ist allein für dich. Das sind die paar Minuten, die an dieser Predigt ganz alleine für dich sind. Ja. Also hör sie nur für dich. Ja. Wenn Jesus uns eine unvorstellbare Schuld zugedeckt hat, sind dann unsere Beziehungen von einer vergebenden Gesinnung geprägt? Ein dritter Punkt tritt zutage, eine unvorstellbare Engstirnigkeit kommt ans Licht. Jesus erzählt weiter und sagt, der Verwalter war noch gar nicht ganz aus dem Raum hinausgegangen, als er einen Untergebenen traf, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte diesen am Kragen und forderte von ihm, die Summen zurückzuzahlen, und zwar sofort. Der verzweifelte Mann flehte ihn an, gib mir noch eine Chance, ich werde dir alles zurückbezahlen. Aber der Verwalter gab ihm keine mehr. Er ließ ihn verhaften und ins Gefängnis werfen, bis die Schuld beglichen wäre. Was für eine Engstirnigkeit ist hier gegeben. 10.000 Talente zu 100 Denare. Ein Denar ist ein Tagesverdienst. Also hier geht es ungefähr um 3 Monatsgehälter an Schuld, ja, dass wir die Relation dazu haben. 10.000 Talente sind etwa 50 Jahresgehälter des damaligen Fürsten Herodes Antipas. Ja. Ich weiß nicht, wie die Schweizer Landesfürsten, wie viel die verdienen, ja. Aber es wären ungefähr 50 Jahresgehälter. Verstehen wir diese Relation? Auf der einen Seite 50 Jahresgehälter und auf der anderen 3 Monatsgehälter, die jetzt in Relation zueinander stehen. Dem Mann wurden, und das ging nicht um Wochen, ja, sondern der kommt aus dem Büro raus, ja, der ist noch nicht mal aus dem Gebäude draußen. Kommt aus dem Büro raus und der Mann begegnet ihm, ein Mitarbeiter, 50 Jahresgehälter geschenkt bekommen und die Freiheit, ja, aber ist kein Sklave mehr. Und dann kommt jemand, der ihm 3 Monatsgehälter schuldig ist. Irgendwo würde man meinen, dass es nicht möglich sein kann. Und es kommt nur dazu, dass genau die gleichen Worte verwendet werden. Dieser Mann verwendet die gleichen Worte, die der Verwalter vorhin selbst beim König genannt hat. Ja? Er sagt ihm, ich will es bezahlen. Und es geht nicht. Er ist nicht bereit. Der Mann hat erlebt, dass der König innerlich bewegt ist und er selber sagt, er greift ihn. Ja? Eine Hartherzigkeit sondergleichen. Der König hat ihn losgelassen und er würgt ihn. Ja? Drückt ihm die Luft ab, ja? Nicht ganz so lustig. Ja? Und er sagt zu dem der König, er ließ ihm die Schuld und der Verwalter sagt, bezahle. Mal ehrlich, wie hart können wir manchmal zu anderen sein? Wie hart können wir zu unserem Ehepartner sein, zu unseren Kindern, zu unseren Eltern und so weiter. Ein Jude kommt zu Besuch bei einem Rabbi und er sagt zu dem Rabbi, es ist entsetzlich, Rabbi. Gehst du zu einem Armen, dann ist er freundlich und er hilft dir. Gehst du zu einem Reichen, hilft er nicht und er muss betteln und was weiß ich. Ja. Warum ist es so, ja? Und dann sagt der Rabbi zu ihm, tritt mal ans Fenster und schau mal raus. Was siehst du? Der geht ans Fenster, schaut raus und sagt, na Rabbi, was werde ich wohl sehen? Kinderwagen sehe ich, einen Esel sehe ich draußen, einen Baum sehe ich draußen und so weiter. Ja? Dann sagt der Rabbi zu ihm, komm, tritt mal vor den Spiegel. Ja? Schaut in den Spiegel rein und der Rabbi sagt zu ihm, was siehst du? Und sagt er, na Rabbi, was werde ich sehen? Mich selbst. Sagt der Rabbi zu ihm, ist doch interessant, wie eine kleine Alufolie hinter diesem Spiegel den Blick auf dich selbst zurückwirft. Das ist ein Bild auf unseren Egoismus, auf unsere Hartherzigkeit, auf das, dass wir für uns eine andere Gerechtigkeit einfordern wie für den anderen. Und das ist das Problem, was uns in der Vergebung es so schwierig macht, dass wir dem anderen vergeben, dass dieser Egoismus, dieser Machtanspruch in uns den Blick für den anderen verhindert. Wir blicken nicht mehr durch. Ja? Wir können die Realitäten nicht mehr, diese Dimensionen nicht mehr zusammenbringen. Wie viel ist uns vergeben und wie klein ist die Schuld des anderen an uns? Der alte Johannes, vielleicht in Anlehnung an diese Worte, schreibt im 1. Johannesbrief, wer das sagt, dass er in dem Lichte sei und hasst seinen Bruder, der ist in der Finsternis bis jetzt. Nun heißt Hassen hier nicht im Begriff von unserem Hassen, sondern Hassen heißt dort, wer den Bruder an die zweite Stelle setzt. Ja? Also wer den Bruder zurücksetzt, wer ihn unter sich selbst behandelt. Ja? Das ist das Wort Hassen. Wir haben einen anderen Begriff von Hassen. Ja? Und dann sagt er, wer aber seinen Bruder hasst, eben an diese zweite Stelle setzt, Der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Und es muss ja so sein, wie kann ein denkender Mensch, ja, und ich denke, das bei euch in der Schweiz wäre das noch viel stärker, ja, wie kann jemand diese Kalkulation 10.000 Talente, 50 Jahresgehälter zu 100 Denare, 3 Monatsgehälter, boah, da könnt ihr gut rechnen. Ja. Okay, also das ist ja unsinnig, ja, das gegenüberzustellen. Ja. Und dann sagt er im Kapitel 4 im 1. Johannesbrief, Geliebte, wenn Gott uns also geliebt hat, so sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Und dann kommt etwas, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Es gibt als Viertes ein unvorstellbares Erwachen. Das Erste war die unvorstellbare Schuld, mit der wir uns, aufgedeckt wird. Das Zweite ein unvorstellbares Erbarmen, das uns begegnet. Ja. Und das Dritte eine unvorstellbare Engstirnigkeit, in der wir drinstehen können. Und das Vierte ein unvorstellbares Erwachen. Da ließ der König, fährt Jesus weiter, den Mann wieder zu sich bringen und sagte zu ihm, du erbärmlicher Mensch. Ich habe dir deine gesamte Schuld erlassen, nachdem du mich um Erbarmen angefleht hast. Hast du nicht einen Moment daran gedacht, Erbarmen mit deinem Mitarbeiter zu haben, der dir einen lächerlichen Betrag schuldet und dich um Gnade bittet? Der König war wütend und übergab dem Mann den Folterknechten, und zwar für so lange, bis er die gesamte Schuld abbezahlt habe. Genau das aber wird mein Vater im Himmel mit jedem von euch tun, der nicht von ganzem Herzen jedem vergibt, der ihn um Erbarmen angeht. Das ist ungeheuerlich, ja? Und am liebsten würde dem Mann in den Hintern treten. Ich weiß, das ist nicht christlich, aber ich würde es gerne tun, ja? Weil er so dumm handelt, ja? Und während ich überlege, dass ich ihm in den Hintern trete, merke ich selber den Tritt. Weil es mein eigenes Wesen ist, weil es unser Wesen ist, ja? Dass wir in einer enormen oder unvorstellbaren Ängstlichkeit drinstehen können. Dass wir die Vergebung von Gott in Anspruch nehmen, und 3 Minuten später dem Partner nicht vergeben, ja, und ihm die Sünde aufrechnen. Ja, dass wir es in diesem Dilemma selbst praktizieren. Der gleiche Petrus, der hier mit offenen Augen, mit offenen Ohren dasteht und mit offenem Mund und überlegt, was das bedeutet soll, der wird später in seinem Brief an die Christen schreiben, im Kapitel 1, im zweiten Brief, alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt, hat uns Christus geschenkt. Denn durch ihn haben wir Gott kennengelernt, der uns in seiner Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen hat. Dadurch hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt, seine Zusagen, dass alle, die dem verdorbenen und todbringenden Wesen dieser Welt entflohen sind, dass diese unvorstellbare Schuld, die da ist, ja, an Gottes ewigem Wesen und Leben Anteil haben werden. Das ist dieses unvorstellbare Erbarme, mit dem Gott uns begegnet. Und dann, deshalb setzt alles daran und beweist durch einen vorbildlichen Lebenswandel, dass ihr an Gott glaubt. Jeder soll sehen, dass ihr Gott kennt. Diese Erkenntnis Gottes zeigt sich in eurer Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung lernt man nur in Geduld und Ausdauer und dadurch wieder kommt man zur wahren Liebe und zur Ehrfurcht vor Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder lieben und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Wenn ihr diesen Weg geht und dabei weiter vorankommt, wird euer Christsein nicht leer sein und wirkungslos bleiben. Wer aber nicht auf diesem Weg ist, der tappt wie ein Blinder im Dunkeln, weil er vergessen hat, dass er von seiner Schuld befreit wurde. Einfach vergessen, wie viel ihm vergeben worden ist. Mal Hand aufs Herz. Würdest du es je in deinem Leben vergessen, wenn jemand dir 50 Jahresgehälter schenkt? Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht. Ich kann mir viel kleinere Summen, die ich geschenkt bekommen habe, merken. Ja. Und Petrus geht hier und sagt, es kann, und er spricht an Christen, er geht hier und sagt, es kann bei Christen passieren, dass sie einfach vergessen, wie viel Gott ihnen gegeben hat. Wie beschenkt, wie reich beschenkt sie sind. Versteht ihr, warum Jesus hergeht und sagt, dass unser Leben von einer vergebenden Gesinnung geprägt sein muss? Ich rede nicht von Versöhnung, sondern ich rede von Vergebung. Vergebung ist das, was uns selbst entlastet. Ja? Ist das, wo ich die Schuld nicht mehr zurechne. Das war ja die Frage des Petrus. Wie oft muss ich es zurechnen? Ja? Die Antwort auf die Frage des Petrus lautet eigentlich so, wie mir mein himmlischer Vater vergeben hat. Die Grenze, die Gott mir vergeben hat, also diese unheimliche Schuld, kann ein anderer Mensch an mir gar nicht schuldig werden. In einem Kinderlied heißt es, 7x70x dem anderen verzeihen heißt, heute und für immer das Zählen lassen sein. Jetzt könnte es sein, dass du heute Morgen hier sitzt und sagst, boah, Ernst, das gefällt mir, was du sagst, aber das kann man nicht leben. Kann ich gut nachvollziehen. Das ist eine ungeheure Forderung, die Jesus hier stellt. Und sie kann nur nachvollzogen werden, wenn ich selbst erlebt habe, dass Gott mir diese Schuld vergeben hat. Wenn ich selbst erfahren habe, Gott, es war nicht gerecht, dass du mir alles vergeben hast und mich beschenkt hast, ja. Aber ich durfte es als Geschenk in Anspruch nehmen. Ja? Ich habe es nicht verdient, ich habe es in Anspruch genommen als Geschenk. Ich möchte dir Mut machen. Vergebung kann geschehen. Vergebung ist eine Gesinnung, ist eine Haltung, in der ich drin stehen kann, ist eine Entscheidung, die ich treffen kann. Es gibt eine Frau, die sehr viel an Ungerechtigkeit erlebt hat und auch in diesem Lernen müssen, dass Vergebung möglich ist, sehr viel erfahren hat. Vielleicht kennen einige sie von den Namen, vom Namen her Corrie ten Boom. Sie ist Menschen versteckt und so weiter, war im KZ, hat Grausames erlebt, ihre Schwester ist umgebracht worden im KZ und so weiter. Und sie erzählt, ein Freund besucht sie, den sie länger nicht gesehen hat und wie es so ist, sie beginnen zu plaudern, nach bestimmten Leuten sich zu erkundigen, sie tauschen miteinander aus und dann fragt sie dieser Freund, wie ist es mit den und den Personen? Ja? Hast du ihnen vergeben? Das ist erledigt, sagte ich, ein bisschen selbstgefällig, es ist alles vergeben. Von dir ja, nickt er. Aber die anderen, haben sie deine Vergebung angenommen? Sie sagten, da sei nichts zu vergeben. Sie leugneten alles ab, aber ich kann ihnen beweisen, dass sie falsch gehandelt haben. Schnell ging ich an meinen Schreibtisch und zog die Schublade auf. Siehe, ich habe es schwarz auf weiß, ich habe alle ihre Briefe aufgehoben und kann es dir zeigen. Corrie, spricht sie ihr Freund an, mein Freund schlug seinen Arm um mich und holt mich vom Schreibtisch zurück. Sind deine Sünden nicht in das Meer der Vergessenheit versenkt worden? Und du bewahrst die Sünden deiner Freunde schwarz auf weiß auf? Mir verschlug es den Atem, schreibt sie dann. Herr Jesus, flüsterte ich, du, der du mir alle Sünden weggenommen hast, vergib mir, dass ich die Sünden der anderen all die Jahre aufbewahrt habe. Lass mich dir all das schwarz auf weiße als ein willkommenes Brandopfer zu deiner Ehre bringen. Bevor ich an diesem Abend zu Bette ging, räumte ich meinen Schreibtisch aus und warf die schon leicht vergilbten Briefe in den Heizungsofen. In der Asche jener Briefe erkannte ich eine neue Seite der Gnade Gottes. Weißt du, in unserem Leben sind so viele Schubladen, die wir in unserem Kopf drin haben. Schubladen voll mit gespeichertem, mit Briefen. Und Corrie ten Boom war bereit zu sagen, okay, diese Briefe verbrenne ich. Ich entscheide mich dafür, es nicht mehr anzurechnen. Ja? Das ist ein Bild für dieses Verbrennen der Briefe, ist ein Bild, ich rechne es nicht mehr an. Ja? Und sie macht diesen Schritt. Deshalb ist die Geschichte nicht neu geschrieben, deshalb sind ihre Verletzungen nicht weg, aber sie ist entlastet. Sie hat erlebt, dass ein unvorstellbares Erbarmen ihr eine unvorstellbare Schuld zugedeckt hat. In dieser Begegnung mit dem Freund entdeckt sie, ich stecke in einer unvorstellbaren Engstirnigkeit drin. Und sie ist raus. Und hat gesagt, weil mir vergeben ist, vergebe ich auch. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir Leute sein können, die es lernen, ja? Oder lernen wollen. Wie eine Corrie ten Boom, die sagt, nein, ich will es nicht mehr aufbehalten. Ja? Die Entscheidung treffen, ich will es nicht mehr aufbehalten. Ich will es Gott als Dankopfer bringen. Wie kann man das praktisch machen? Recht einfach. Ja? Ich entscheide mich dafür, dass ich es tun will. B, ich gehe her und überlege, welche Schuld rechne ich dem anderen ständig an. Muss ich nur meine Gedanken kontrollieren. Ja? Und dann schreibe ich es auf. Ja? Und dann nimmt ein Feuerzeug und verbrennt dieses Blatt Papier. Ja? Und geht her und sagt, ich vergebe. Ich rechne es nicht mehr zu. Ja? Und wenn du jemand bist, den das die Erinnerung immer wieder einholt, dann mach es mit einem Seelsorger oder mit einer Seelsorgerin. Und dann verbrennt ihr es gemeinsam. Ja? Dann gibt es den Tag X, an dem es bezahlt worden ist, im Sinn von, ich rechne es nicht mehr zu. Und wenn die Gedanken hochkommen, dann kannst du sagen, ich habe vergeben, Punkt. Ja? Mit meinem Schmerz muss ich zurechtkommen. Ja? Das müssen wir lernen. Da gibt es Hilfen dazu. Ja? Aber Vergebung ist etwas, was wir können. Ganz zum Schluss, Jesus geht dem Vater unser her und sagt, vergib uns unsere Schuld. Wie geht es weiter? Wie auch wir vergeben. Genau, ja. Und damit geht Jesus her und sagt, sei dir bewusst, wie Gott dir vergibt. Und dann tu das beim anderen. Ich möchte mit uns noch beten. Vater, das ist ein Thema, was uns alle zutiefst berührt. Dieses Verletztsein, dass andere unschuldig werden. Und zugleich wissen wir, dass wir an dir schuldig sind, in einer ganz anderen und viel größeren Dimension. Ich bin so dankbar dafür, dass du uns mit Gnade begegnest, dass du uns freisprichst, weil am Kreuz alles bezahlt ist. Und es ist nichts mehr offen. Du hast alles getilgt. Du bist auch der Einzige, der Schuld wirklich vergessen kann. Ja? Der es ins Meer der Vergessenheit versenkt, was wir nicht können. Ich bete darum, dass wir uns bewusst sind, wie viel es ist, dass du uns vergeben hast. Und dann hilf uns, einen realistischen Blick zu haben, wenn es um unseren Partner geht, um unsere Kinder, um unsere Eltern, Arbeitskollegen, Geschwister in der Gemeinde, dass wir nicht engstirnig sind, sondern dass wir die Hände öffnen können und diese Schubladen ausräumen können und sie dir bringen können. Schenk du, dass dieser Tag ein Tag sein darf, wo vieles ausgeräumt wird. Amen.